Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
Hallo und schönen guten Tag, liebe Menschen. Reisen, Reisen, der Podcast ist wieder da mit einer neuen Folge. Mein Name ist Jochen Schliemann und der Name meines lieben, lieben, lieben Kollegen, der uns heute etwas Wundervolles mitgebracht hat, ist Michael Dietz.
Stimmt, du erinnerst dich. Wie schön. Grüß dich, Jochen. Grüße euch alle. Hello.
Ja, er ist wieder da. Genau, ich erinnere mich. So ist es bei mir ja nicht. Ich weiß ja schon, mit wem ich zu tun habe. Zumindest kann ich mir das so 2 Wochen so merken. Und so lange ist ja sozusagen die letzte Folge her. Japan, Abenteuer, Essen. Und wie es sich für uns gehört, geht's wieder ganz anders weiter. Also der rote Faden bei uns ist ja immer das Reisen. Und beides sind Reisen. Und das hier eine ganz andere. Vielleicht hat man in dem Ort, um den es geht, vielleicht auch schon den einen oder anderen Asiaten gesehen.
Ich glaube schon, auf jeden Fall.
Wenn ein Asiate da war, der mit Michael zeitgleich da war, wird er Michael auch nicht vergessen, weil Michael ja so groß und gut aussehend ist.
Danke, was ist denn los? Willst du irgendwie Geld? Hast du irgendwie Sorgen? Das sind schon 2 Komplimente am Anfang.
Ja, Meister, du hast mir neulich einen Zwanni. Ich hab dir einen Zwanni geliehen. Nein. Also pass auf, Leute, es geht um Heidelberg.
Yeah.
Das wisst ihr schon aus dem Titel der Folge und ich bin hochgespannt. Denn Michi war gerade da und ich habe ganz viele Bilder im Kopf und ich glaube, die stimmen vielleicht zum Teil, aber vielleicht auch nicht. Michael, was ungefähr erwartet uns heute?
Ja, eigentlich bist du ja der Typ für Superlative, also so sprachlich. Also Worte wie grandios und epochal, die kommen ja so eher so aus dir herausgeplatzt, so wenn die Emotionen hochkochen. Heute mache ich da mit und sage, Obacht, Heidelberg ist eine der schönsten Städte Deutschlands. Locker in der Top 5, jedes Jahr Champions League Quali und das schon seit dem Mittelalter. Und somit auch eine der besten Adressen in ganz Europa. Bang. Und damit lehne ich mich tatsächlich nicht zu weit aus dem Fenster, hier der alten Schlossruine, die über allem thront. Dafür ist ja Heidelberg auch bekannt, das Wahrzeichen von Heidelberg, das Schloss. Das ist fantastisch, aber im Großen und Ganzen nur ein kleiner Teil dieser Faszination dieser Stadt. Die Altstadt ist eine Bucht. Das ist ein einziges Freilichtmuseum, liegt so barock direkt am Neckar in einem engen Tal, das man schöner hätte nicht erfinden können. Die Berghänge hinter und gegenüber der Altstadt, die gehen so fast unbebaut grün nach oben. Da sind so ein paar Weinberge, satter Wald, Obstgärten. Dann der Fluss der Neckar, der liegt so ziemlich gechillt irgendwie dazwischen. Und wenn man auf dieser alten Brücke steht, die beiden Teile der Stadt verbindet und in die Ferne schaut, sieht man dann die komplette Rheinebene bis in den Pfälzerwald, bis in meine Heimat. Du schaust aus dem Tal über das Wasser auf Berge im Horizont und fast egal, wo du dich in Heidelberg auch so drehst, das ist Augenurlaub vom Feinsten. Und zu Recht berühmt von Goethe bis William und Kate, die waren 2017 zu Besuch da. Du hast so den Flair kurpfälzischer Bodenständigkeit bis hippe Unistadt. Und das alles schön, das alles in schön. Es macht gute Laune, es ist ein großes Glück, da zu sein. Und ich war da jetzt die Tage, es war großartig. Und ich hoffe, das reicht so als Appetithäppchen für die Folge.
Voll, also total. Also, dass du jetzt vielleicht an einem der schönsten Flecken Deutschlands stehst und fast noch deiner Mama oder deinem Papa zuwinken kannst, ist
ja herrlich, oder?
Also, ja. Also da habe ich jetzt, ich habe das geografisch gar nicht so verortet, aber das ist ja super. Und dann halt, ja eben, also ach, wir werden sehen. Schönheit, Coolness und so.
Und
also,
geografische Einordnung gibt's auch gleich. Keine Angst.
Ja, da bin ich ja froh als Geograf.
Ja.
Auf jeden Fall, ich habe Bock. Ganz kurz, wie ihr das von uns kennt, einige Infos und vor allen Dingen kommt ihr zu Wort. Das ist ja das Wichtigste. Wir haben ja längst auf Social Media haben wir ja längst nicht mehr diesen Einbahnstraßenfußball, sondern wirklich so, was uns extrem freut, das kann man vielleicht gar nicht so merken, wenn man auf diesen Kanälen unterwegs ist, wie sehr uns das freut, dass ihr so teilhabt an unseren Posts und da auch euch einbringt und Erfahrungen teilt. Ne, wir fragen da ja so nach eurem, weiß nicht, vom besten Sonnenuntergang, könnt ihr auch Bilder posten bis zu das beste Frühstück, was ihr jemals hattet irgendwie auf Reisen oder was auch immer oder auch Sachen, die ihr irgendwie doof fandet auf Reisen oder so.
Wir sind ja manchmal fast anstrengend, wir haben so viele Fragen an euch, aber es interessiert uns wirklich.
Es ist wirklich, vor allem, was für mich so toll ist, wir haben da auch gar nicht so sehr bisher drüber geredet, wir beide, ist so dieser Mehrwert, der entsteht. Mhm. Ne? Also du hast halt wirklich Mehrwert. Du hast Tipps fast, die daraus hervorgehen, was du da und da machen kannst. Oder auch so, ja, es ist einfach schön, das zu beobachten, wie die Community da auch wächst und gedeiht. Und ganz zwischendurch bekommen wir auch immer mal wieder Nachrichten sozusagen sogar recht viele. Und ich habe hier jetzt so eine Bewertung, die hatte mir Michi neulich rübergeschickt und meinte so, guck mal, die ist geil. Die finde ich, die macht ihn richtig glücklich, sagt er.
Oh, hast du die rausgesucht? Die fand ich wirklich super. Da war ich so, ich war so geschmeichelt auch.
Ja, ja, also allein schon die Überschrift, Benchmark, Ausrufezeichen. Ne? So. Aber mal Ansage von Thorsten Alexander Pollrich. Ja. Lieber Jochen, lieber Michael, ist man auf der Suche nach Podcasts zum Thema Reisen, stößt man unweigerlich auf eure Beiträge. Das finde ich jetzt erstmal gut.
Man findet es. Ja,
das ist schon mal gut. Bei mir wart ihr beiden die Ersten, die ich mir als Podcast angehört habe. Das finde ich auch gut. Daraus resultiert, schreibt er weiter, ein interessantes Problem. Euer Content-Level ist dermaßen hoch, dass ich mit den anderen Podcast-Angeboten weniger zufrieden bin.
Grüße an die anderen.
Ja, also einfach mal, ich lasse es einfach so stehen. Ich möchte das nicht verallgemeinern und auch Dritten nicht zu nahe treten. Bussi. Weiter im Text. Bei euch stimmt der Inhalt, die Struktur und vor allem auch die Tonalität. Da ich euren Podcast morgens beim Laufen höre, nehme ich das über die Kopfhörer intensiver wahr. Lieber Thorsten Alexander Pollrich, vielen Dank.
Ja, danke.
Das trifft uns tatsächlich bei vielen Sachen, die uns wirklich wichtig sind, nämlich Inhalt und Tonalität. Und Junge, du musst ein guter Sportler sein, denn unsere letzte Folge hat 1,5 Stunden gedauert.
Ja, da musste entweder einen langsamen Schnitt laufen oder halt echt wirklich so ein Langläufer sein.
Ne? Ja, einfach ein Tier. Aber vielen Dank. Das ist sehr schön zu hören und zu lesen und das kriegen wir auch immer wieder mit, so dass ich weiß nicht, also dass wir alle viel gemeinsam haben, ihr und wir, dass wir offensichtlich dieselbe Ansprüche von mir aus an diesem Podcast oder auch ans Reisen haben, der über gewisse Sachen hinausgeht und gewisse Sachen auch ausschließt, aber viele schöne Sachen auch beinhaltet und das ist einfach schön, immer wieder mitzubekommen. Das freut uns.
Ja, danke schön.
Ein weiterer, wie soll ich sagen, also unsere Beziehung mit GeoSaison.
Ah, die ist ja gar nicht so kompliziert. Wie viele andere Beziehungen. Das läuft einfach, das schnurrt so vor sich hin so schön.
Das schnurrt wie eine Katze. In dem Sinne auch, dass wir uns von verliebt über ein bisschen was Ernsteres jetzt auch langsam in Richtung Beziehung bewegen, finde ich. Denn es ist ja in dem Sinne kein Ende abzusehen und es ist ja auch langsam was Festes. Wir bekleiden dort ja im GeoSaisonheft, das ja monatlich erscheint, die letzte Seite.
Da sind wir sogar gezeichnet.
Ja, und sehen besser aus als jetzt gerade zum Beispiel.
Ja, das stimmt.
Also ich sehe dich gerade nicht, aber...
Aber geh davon aus.
Geh
fest davon aus, dass ich in der Zeichnung besser aussehe als jetzt hier in meinem Podcast-Zimmer.
Ja, das glaube ich. Da sind wir auf der letzten Seite und haben eine Rubrik und schreiben dort immer so kleine Anekdoten auf. Ihr wisst, wir erzählen euch davon euch in jeder Folge. So diesmal dreht sich's noch ums Septemberheft, wo ich ja einen Text über Helgoland schreibe. Deutschland, du Exot heißt der, lässt vielleicht erahnen. Hatte Michael auch in der letzten Folge schon angedeutet, worum es da so geht. Inklusive einer Reise nach Japan, die mich erkennen lässt, dass Deutschland ganz schön abgefahren ist und diese Erkenntnis mich nach Helgoland führt. Aber das ist nicht alles in diesem Heft. Das Schöne ist ja an dieser Liaison, dass wir tatsächlich wirklich Inhaltstäter im Geiste, also wirklich Partner sind, GeoSaison und wir. Das merken wir immer wieder bei jedem neuen Heft, auch wie sie jetzt zum Beispiel sehr viel vom nachhaltigen Reisen schreiben und einfach von der Suche des Spannenden im Naheliegenden. Natürlich auch, weil jetzt Sommer 2020 ist, Corona-Zeit, ist man dazu so ein bisschen genötigt. Aber was GeoSaison da rausgeholt hat in dem letzten Heft und auch in diesem Heft, in diesem September-Heft, ist halt einfach bemerkenswert auf einer ganz anderen Ebene als wir. Also ich habe mich festgebissen so in dem Heft, als ich neulich nochmal durchschaute, war diese Fotostrecke vom Schweizer Fotografen Stefan Forster, heißt er. Mhm. Die haben das betitelt so als Liebeserklärung an 4 nordische Inseln. Und das waren die Lofoten, also Norwegen, Grönland, Island und Färöer. Und das sind halt einfach großflächig abgedruckte Bilder in einem Magazin, das halt einfach, und da stehe ich ja voll drauf, das gutes Papier hat, das tolles Layout hat, das einfach schön gemacht ist. Und eben das tut, was wir im Podcast immer wieder versuchen. Das wird Michael heute auch wieder versuchen. Das versuche ich auch immer wieder, das Unmögliche möglich zu machen. Also das Bild nur durch Sprache zu ersetzen. Das versuchen wir ja immer. Wir sind limitiert auf Sprache und das gelingt uns inzwischen auch manchmal ganz gut. Aber manchmal so ein knalliges Bild ist einfach geil. Und wenn du die Bilder siehst, dieser Orte, Lofoten, Grönland, Island und Färöer, ich stehe ja auf Landschaften. Deshalb bin ich schon, rennen die bei mir offene Türen ein, diese Bilder. Aber das können halt nur Bücher oder halt Magazine wie Geo oder GeoSaison auf diesem Niveau, diese Bilder zu machen, dieses Zusammenspiel aus Wetter, aus Wasser, aus Eis, aus Land, also diese wilden Landschaften, die so viel erzählen, ganze Bilder, die wirklich Geschichten erzählen. Das war etwas, was mich an diesem Heft wirklich gekriegt hat und deshalb kaufe ich es mir tatsächlich auch und deshalb haben, wie gesagt, also in meiner Familie ist Geo und Geo-Saison deshalb auch verschrien, weil man sich einfach auch in diesen Bildern so wunderschön nicht satt sehen kann. Ansonsten ist noch drin, sei gesagt, es wird vom Glück des Reisens gesprochen, was ich auch schön finde, also halt einfach loszugehen, wirklich zu Hause die Tür zuzumachen, loszugehen und dann von mir aus 8 Wochen später nach Hause zu kommen und gar nicht zu wissen, wo man hin will. Das Ende ist offen und natürlich der Artikel über die Lüneburger Heide, die in Niedersachsen liegt, in der Nähe zumindest meines Zuhauses, sehr nah, als Kind schon oft den Begriff gehört, nie hingefahren und jetzt steht es definitiv auf der Liste. Also schönes Heft geworden.
Danke Jochen für den Überblick nochmal über dieses Geoheft, dieses schöne Geoheft, was uns, wir ergänzen uns einfach schön sprachlich. Also Geo hat tolle Texte und Bilder und wir versuchen drüber zu reden und machen das freundschaftlich und jetzt auch, die Beziehung wird immer enger, es wird immer ernster, wir machen das zusammen. Wow.
Ja, müssen uns mal wieder sehen.
Ja, die könnten uns mal wieder auf den Kaffee einladen. In Norden, nach Hamburg.
Ja, wird auch Zeit. Ich bringe mal ein Stückchen Kuchen mit. Ja. Und dann wollen wir mal gucken. Schöne Friesentorte.
Richtig.
Und dann sieht man mal weiter. Nee, bevor wir jetzt wirklich komplett in Heidelberg reinspringen und Michi scharrt schon mit den Hufen, ganz kurz die Werbung und dann geht's richtig los. So, Michi, jetzt ist es soweit. Heidelberg und du. Ich bin gespannt. Die Menschen da draußen mischen auf. Lass mal hören, ey. Was macht die Stadt aus?
Du bist ja erstmal gespannt, wo das wirklich liegt. Du als Geograf hast ja eben wieder gezeigt, dass du eigentlich nicht so wirklich Ahnung hast, wo das ist, ne?
Was soll das? Ich war so nett zu dir. Weißt du, so, ich hab dich umgarnt.
Ich kann damit gar nicht umgehen, aber vielleicht werde ich ja auch noch nett, wenn ich so tief in Heidelberg drin bin, dass mein Herz wieder aufgeht. Da ist dann wieder auch vielleicht Platz für dich. Lass dich überraschen. Erstmal für dich auch und für andere vielleicht auch eine Überraschung. Wo liegt Heidelberg eigentlich? Heidelberg liegt in Baden-Württemberg. Genau in Baden, im Norden von Baden-Württemberg, in der Kurpfalz, 150.000 Einwohner. Die Kurpfalz, hat man schon gehört, der Jäger aus Kurpfalz oder so, das ist ein Gebiet, so wie das Allgäu. Das hat jetzt keine definierten besonderen Grenzen. Was die Region, die Kurpfalz rund um Heidelberg verbindet, ist, dass die Menschen da kurpfälzisch sprechen. So Raum Mannheim ist das Heidelberg-Bruchsal. Das hat man alles wahrscheinlich schon mal gehört, so in der fast in der Mitte des Südwesten Deutschlands. Und das klingt so, wie die sprechen, das klingt so fast wie bei mir zu Hause, wie das Südpfälzische auf der anderen Seite des Rheins. Wir sind an der Rheinebene, die Unterschiede so sprachlich sind minimal. Also allein das ist für Menschen, die nicht daherkommen, wenn sie pfälzisch hören, ist das ja schon exotisch. Ich weiß das aus eigener Erfahrung, immer wenn ich richtig umstelle auf meine normale Sprache, kippen die Leute erstmal um. Das klingt etwas komisch, ja. Diese Sprache.
Ja.
Du bist sprachlos, ich merke das immer wieder.
Nee, das ist genau so. Also ich habe dich einmal, als ich bei dir war, telefonieren hören mit einem Freund.
Ja.
Ne?
Ja.
Und der war kurz auf Lautsprecher. Ich dachte, was ist denn jetzt passiert? das ist wirklich abgefahren. Und ja. Michi kann da ja komplett umschalten. Also es ist ja wirklich so, dass das ist auch nicht so, dass so, weißt du, so, dass so bei mir das mal so durchblitzt, wo ich herkomme, sondern das sind irgendwie so, als wenn er so einen Schalter umlegt. Aber wenn der den halt zurück umlegt, das ist schon abgefahren.
Ja, also, es ist komisch, also man hört ja manchmal so, dass wir im Süden kommen, aber dann ist das schon mein Hochdeutsch, aber ein Pfälzisch, da habe ich wirklich so einen Schalter im Kopf. Und das ist so, wenn du von daher kommst, das ist einfach, keine Ahnung, das transportiert dann der Dialekt, ob man den jetzt mag oder nicht, das ist ja unterschiedlich. Es ist schon sehr exotisch, aber es hat so eine herzliche Wärme da, sag mal, die Kurpfälzer sind auch mal ein bisschen vorlaut, bisschen besserwisserisch, aber halt sehr, sehr ehrlich, sehr direkt und sehr lustig. Die trinken gern, die essen gern, die feiern gern. Sehr lebensfrohe Mischung, die sich von den Menschen auf diese ganze Region da transportiert. Also die Kurpfalz ist von den Leuten her, aber dann auch von Natur und vom Klima geküsst. Das ist wirklich sehr, sehr schön da. Das ist eine der sonnenreichsten Regionen Deutschlands. Also du hast diese platte Rheinebene voll mit Obst- und Gemüsefeldern. Und dann wird so langsam, musst du dir vorstellen, so ein bisschen hügelig. Dann beginnt das Neckartal, also Rhein, und Neckar. Ja. Und dann beginnt so in der Höhe der Kurpfalz dann der Odenwald, also Mittelgebirge, nicht riesig hohe Berge, aber gerade da, wo so Flüsse und wo es Bäche gibt, dann steigen dann so ganz steil, so imposant die Hänge hoch in den Himmel. Mhm. Und ihr merkt schon, so wie ich das gerade beschreibe, abgesehen von der Stadt, ist das da in Baden auch von der Natur sehr, sehr spannend. Das erleben wir nachher auch, denn vom Zentrum in Heidelberg aus der Altstadt ist man tatsächlich in 5 Minuten über die alte Brücke, über den Neckar, mitten im Wald. Also raus aus der Stadt, innerhalb von ein paar Minuten hört man Vögel zwitschern, Grillen zirpen abends und oder man kann in die andere Richtung, wenn man fährt, mit dem Fahrrad den Neckar entlang, Richtung Rhein, in die Rheinebene. Da ist schön flach, da gibt's dann keinen Berg mehr. Und so bist du ganz schnell raus aus der Stadt. Und das Grandiose fand ich schon, ich war ja als Kind öfter mal da, so weil ich ja nicht so eine Stunde von da groß geworden bin, aber auf der anderen Rheinseite, da ist man mit den Eltern, hat man da Ausflüge gemacht. Ich fand es da immer wieder toll, war so als, will ich mal sagen, so 17, 18-Jähriger öfter dann mal da, weil es coole Clubs gab, weil es eine große Universitätsstadt ist. Ja. Und das ist aber auch eine Stadt für die Leute, die einfach Natur toll finden, ne? So als Ausgangspunkt. Und deshalb, du hast von da, ne, Tagesausflüge, Wanderungen, Weinproben, Staatstheater Mannheim, ein riesig großes, berühmtes Theater. Formel-1-Rennen am Hockenheimring zum Beispiel kann ja auch ein Grund sein, dahin zu fahren. Mhm. Fußball gucken in Hoffenheim oder Sandhausen. Jochen, das war jetzt purer Zufall, dass ich das gesagt habe.
Ja, ich weiß. Als HSV-Fan ist es toll, dass du darauf hinweist. Aber was mich immer noch fertig macht, sind die 5 Minuten.
Ja.
Das ist so, das habe ich jetzt erst gedacht, okay, also 5 Minuten im Wald, das ist natürlich, ja. Also das, ich habe das schon wieder alles unter Lebensqualität abgeheftet. Ich stelle mir gerade eine Kleinstadt vor, wo man, von der man als die Berge aussieht und dann auch noch so schnell irgendwie im Wald ist. Das klingt ja hervorragend.
Das ist wirklich also, hervorragend. Also dieses Setting ist hervorragend. Dieses Heidelberg, gerade diese Altstadt, also die, ne, ist eine 150.000 Einwohnerstadt. Du hast natürlich auch so einen neueren Part of Heidelberg. Ne? Mhm. Also das ist auch ganz lustig, wenn man dort ankommt mit dem Zug oder mit dem Auto. Du kommst erstmal so in so einem neueren Part an von Heidelberg. Da sieht's so aus wie in vielen anderen deutschen Städten. So 80er, 90er Jahre Bauten, Nullerjahre Bauten. Ne? Viel Beton, viel Glas, ein paar Hochhäuser, teilweise sehr modern. Und wenn du dann aber immer weiter Richtung Zentrum fährst, merkst du schon, wenn du so links und rechts in die Straßen guckst, oh, da wird's ja langsam alt. Da sind so Buntsandsteinhäuser, weißt du, da geht so größere, ältere Häuser, da wird's so langsam schön. Und wenn du von diesen Outskirts of Heidelberg immer mehr ins Zentrum kommst, Richtung Altstadt, hast du halt eine Stadt, die wunderschön ist, die im Krieg nicht zerstört wurde. Und du bist wie in einem Freilichtmuseum. Und das ist so eine Stadt, wenn du da durchläufst, Lebensqualität, man denkt die ganze Zeit, oder ich dachte die ganze Zeit, also hier könnte man natürlich super wohnen.
Ja, ja, klar.
Also weil die Kombi, du hast die Vorteile einer mittelgroßen Stadt, wo es alles gibt, ja. Universitätsstadt, ne? Also ganz viel junge Leute, hast aber natürlich, weil es touristisch so, ich sag mal, so erfahren und ausgebaut ist, diese Stadt, hast du natürlich alles, was du von A bis Z brauchst. Und es ist ein, ja, Klima, Natur, also erstmal eine Wucht, dieses Heidelberg und das Setting drumherum.
Geil, geil. Also ja. Vor allen Dingen, du hast ja wahrscheinlich auch durch die Touris, die ja auch international kommen, du kommst wahrscheinlich auch wahnsinnig schnell weg und wieder hin. Ne? Also es ist jetzt auch nicht so, dass du ja. irgendwo, nicht im Nichts, aber halt so in der Kleinstädtlichkeit sitzt und dann irgendwie, wenn du dann mal schneller weg willst oder wirklich Metropole brauchst, dann ist das wahrscheinlich auch relativ schnell gegeben. Ne?
Genau. Und das Ding ist, was du eben sagst, internationale Touristen, ja, Heidelberg ist Touristenstadt und halt, weil erstmal sie ist schön, das Setting ist toll und sie ist halt weltweit berühmt über die dann auch über die Universität und seit wirklich Jahrhunderten auch Touristenattraktion. Also es ist jetzt nicht erst seit 20, 30 Jahren, sondern das ist seit Jahrhunderten wirklich ein beliebter Ort. Aber das ist so, wenn Orte schön sind, so wie Heidelberg und das Drumherum, da wollten da schon immer Menschen hin. Ich habe gelernt jetzt in den letzten Tagen, die Kelten waren schon da, die Römer waren da, die Stadt selbst wurde im 12. Jahrhundert da am Neckar gegründet und dann war es halt auch schnell so vom 13. Jahrhundert bis 1720 war Heidelberg, und das macht es dann auch so berühmt, die Residenz der Pfalzgrafen und auch Hauptstadt der Kurpfalz. Und dementsprechend war da halt immer viel los. Also Heidelberg war im Mittelalter jetzt nie so eine bekannte Handelsstadt, wie zum Beispiel Hamburg, ne? Hanse und so. Jo. Aber Heidelberg hat halt 1386 die erste Universität Deutschlands gegründet.
Krass.
Und es gibt eine, die ist älter, die ist in Wien, glaube ich. Aber sag mal, jetzt im jetzigen Deutschland, Heidelberg, 1386 haben die eine Uni gegründet. Und bis heute sind die natürlich in der kompletten akademischen Welt vernetzt. Ne? Beispiel: Heidelberg ist Partnerstadt von Cambridge in England.
Jo.
Und die Uniklinik ist in vielen Bereichen, ne, deutsches Krebszentrum und so, Weltelite. Und da bringt die Uni auf der einen Seite schon immer irgendwie Geld in die Stadt, ne, durch die Studenten und natürlich durch die Forschung und die Krankenhäuser und die Kliniken und die vielen privaten Unis, die es gibt. Und das sieht man auch. Auf der anderen Seite dann aber die Reisenden und die Touristen. Ne? Also so richtig große Industrie hat Heidelberg nicht. Die haben zwar jetzt so eine Start-up-Szene, die wächst, und deshalb wächst die Stadt auch vor den Toren der Altstadt. Und da ist zum Beispiel die Bahnstadt entstanden, ist so ein ultramodernes, nachhaltiges Wohngebiet. Also das macht die Stadt sehr, sehr modern. Es bleibt immer in Bewegung, das seit hunderten Jahren. Und diese Touristen und Studenten, die kamen dann in diesen früheren Jahrhunderten natürlich eher so aus der Oberschicht. Und so ist es so international geworden, weil halt auch schon irgendwie im 17. Jahrhundert irgendwie der Kurfürst Friedrich sich gedacht hat, wo heirate ich denn hin? Oder seine Familie hat ihn wahrscheinlich verheiratet. Und dann hat er 1613 Elizabeth Stuart geheiratet, die Tochter von Martha Stuart, also englisches Königshaus. Und da hat man sich verheiratet, und so gibt es seitdem auch enge Bande zwischen den Heidelbergern und dem englischen Königshaus. Und auf dem Schloss, also der Schlossruine, die ja so berühmt ist für Heidelberg, es ist eine Schlossruine, muss man sagen, auf dem Schloss wurde halt diese Hochzeit gefeiert von Martha Stuart und dem Kurfürst Friedrich, dem Fünften. Und da wurde zum Beispiel bei dieser Hochzeit Shakespeare uraufgeführt in Deutschland.
Ne? Krass.
Was ein total lustiger Fakt ist. Und seitdem ist halt die Bande da zwischen Heidelberg und England, die, ich habe es vorhin mal gedroppt, William und Kate, die waren vor 2-3 Jahren dann auch wieder in Heidelberg, ne, das Herzogpaar von Cambridge. Ja. Erster gemeinsamer Besuch in Deutschland. Dann ist man nach Berlin gefahren, nach Hamburg und nach Heidelberg.
Verrückt.
Ne? An den Neckar. Und die haben dann, ne, auch dann Deutsches Krebsforschungszentrum besucht und haben Spaziergänge durch die Stadt gemacht, waren rudern auf dem Neckar. Und und das war auch so ein Zeichen einfach, dass die in Deutschland waren. Das war nämlich der Zeitpunkt, als die Brexit-Verhandlungen begonnen haben. Und die Royals dürfen ja nicht parteiisch sein. Die haben das halt so gezeigt, in der Zeit dann in Deutschland zu sein und in Heidelberg zu sein. Also das ist halt, so ist die Stadt halt international, und das halt wirklich seit Jahrhunderten auf ganz vielen Ebenen.
Ja, ich hab das auch immer, wenn ich in Amerika war oder so, dann irgendeiner sagt dann immer so, yeah man, I was in Frankfurt and I was in Heidelberg.
And, Heidelberg
and Frankfurt, and weißt du, so irgendwie, das fällt dann auch immer recht oft, ne? Und man stellt sich so, wenn man jetzt noch gar nicht so viel weiß, wie wir spätestens nach diesem Podcast wissen werden über diese Stadt, fragt man so, Leute, warum? Ne? So, also jetzt nicht.
Ja, weißt du, warum das mit Amerika ist? Das habe ich auch gelernt an dem Wochenende. Ich habe total viel gelernt. Gerade mit Amerika, es gibt den Mark Twain, von dem hast du bestimmt schon mal gehört.
Ja, klar.
So, ja. Mark Twain, Huckleberry Finn und Tom Sawyer, ne, hat er geschrieben. Tom Sawyer und Huckleberry Finn, ich glaube, so rum ist richtig.
Ja.
Der hat 3 Monate in Heidelberg gelebt mit seiner Familie. Der hat so um 1880 rum, war der in Europa unterwegs und hat so ein Erzählband geschrieben, der heißt A Tramp Abroad. Und da war er halt 3 Monate in Heidelberg. Ah. Und hat natürlich in diesem Buch, ne, einfach über Heidelberg geschrieben. Und so, und der war ja, Mark Twain war ja so in der Zeit so der Autor in den USA. Also der hat Erzählbände geschrieben, der hat so Geschäfte gemacht, Geschichten geschrieben, ne? Der war so ein Tausendsasser und halt auch ein Reisender. Und Mark Twain war großer Fan einfach von Heidelberg. Und so ist es auch nach Amerika halt quasi berühmt geworden.
Okay.
Und deshalb kennen so ganz viele Menschen einfach Heidelberg. Ne? Heidelberg. Es gab, glaube ich, auch irgendwie, also ich lüge jetzt, aber es gab irgendwie ein Stück am Broadway und auch irgendeinen Film in Hollywood, wo halt Heidelberg die Hauptrolle spielt. Also deshalb kommen halt sehr viele auch amerikanische Touristen nach Heidelberg und wollen das halt eben sehen.
Crazy. Gut, genug der Theorie. Ich will da rein.
Du willst da rein.
Ich will so Erstkontakt. Ich will irgendwie Eindrücke. Ich will, wie es da aussieht, wenn man da durchläuft. Ich glaube, es war sogar gutes Wetter, als du da warst.
Es war perfektes Wetter. Augustwochenende, so um die 30, 35 Grad. Heiß. Aber das Tolle an Heidelberg ist, durch den Neckar und durch dieses Tal, da weht abends immer ein tolles Lüftchen. Und das war nicht so schlimm. Also ich habe mit Köln telefoniert an den Abenden und in Köln war es so richtig tropisch und nicht zu ertragen. Und in Heidelberg war es angenehm durch das Lüftchen. Okay. Ich weiß ja, dass du so ein Romantiker bist. Und deshalb fang ich romantisch an. Ne? Und wenn wir bei Romantik sind und deshalb mögen es natürlich die Amis so und auch die Engländer so und die ganzen Künstler so, ne? Es waren ja nicht nur Mark Twain da, es waren hier, Goethe war da, Schiller war da, Hold My Beer, keine Ahnung. Es waren irgendwie alle da und haben das gemalt und Gedichte geschrieben und Lieder geschrieben. Und natürlich hat alles damit zu tun, der erste Impuls mit dieser Schlossruine, die da über der Stadt thront. Mhm. Und auch wenn man die schon auf vielen Bildern gesehen hat, das macht was mit einem. wenn man die anschaut, wenn man da durchläuft, ne, die, also das ist wirklich eine Ruine, also die ist mehrmals zerstört worden in den Kriegen, 30-jähriger Krieg und so, immer mal wieder aufgebaut worden und dann haben es die Franzosen wieder zerstört in einem Krieg und dann hat man die so gelassen. Ne, die war zeitweise, haben sich die Leute da einfach Steine rausgeholt, um Häuser zu bauen. Das konnte man dann irgendwie verhindern. Es hat auch wieder ein französischer Künstler hat das auch verhindert und hat die Schlossruine und das irgendwie so zusammengehalten dann. Und bis auf so ein paar neuere Renaissance-Bauten ist das halt einfach wirklich dieses große Areal an teilweise wüster Zerstörung von Bauwerken. Und das aber, das macht irgendwie, macht das so Eindruck. Sei froh. Ich wurde auch romantisch. Sei froh, dass du nicht dabei warst, sonst hätte ich wirklich irgendwie nette Sachen zu dir gesagt.
Ja gut, also dann wollen wir nicht zu weit gehen, ne?
Das ist ja. Genau. Ja. Das willst du ja auch nicht. Also die Tour durch diese Ruine, die ist ein Muss. Da kann man zu Fuß hoch oder man fährt mit so einer kleinen, sehr modernen Bergbahn. In ein paar Minuten ist man direkt aus der Altstadt auch wieder, ne? Mhm. Da gibt es so eine hässliche Talstation, muss man auch mal sagen. Also so ein paar Bausünden gibt es auch da, sonst wäre es auch ungerecht. Ne? wie gesagt, die Stadt ist ja im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden. Es gab Pläne, aber die hatten irgendwie Glück, weil sie halt so wenig Industrie hatten. Der Bahnhof wurde zerstört, da sind ein paar Bomben gefallen, aber sonst ist halt alles alt. Und deshalb einfach da hoch, entweder mit der Bahn, mit dieser Bergbahn oder da hochlaufen über diese Pflastersteine und dann kommst du da oben an und siehst halt diesen Monumentalbau, der da zur Hälfte steht, teilweise von der Natur wieder so überwuchert. Und du läufst auf diesem Plateau da oben und guckst von da oben dann in dieses Neckartal rein. Und das ist wirklich schön. Also diese Schlossruine, da ist dann auch so ein eher unprätentiöser Garten noch, so ein Schlossgarten, da kann man durchlaufen, hat Aussichten. Also das ist sowas, das macht dann auch jeder und das gehört da dazu. Ne? Wenn man nach London fährt, dann guckt man sich auch die Tower Bridge an und das gehört dazu und es ist wirklich schön. Und es ist schön, wild, romantisch, so mystisch. Also so ein dahin zu gehen, halt so spät abends oder früh morgens, ne, wenn vielleicht so ein bisschen so aus dem Wald, so, wenn es so ein bisschen dampfig ist und hin, wenn man da früh morgens oben ist, dann hat das, glaube ich, auch so was Morbides für die dunklen Seelen, was ja auch wieder romantisch ist. Und das wurde auch tausende Male gemalt und hat die Leute halt aus aller Welt angezogen.
Ja, ich bin ja Fan der Klassiker. Also ich finde, das musste man sich dann auch geben. Ne? Also ja. Klischees wäre jetzt das falsche Wort, aber wenn man die Standards da dann hat, irgendwie, dann sollte man die sich auch geben, allein schon, um sich einen Eindruck zu machen, ob es das dann wirklich wert ist oder was es wirklich mit einem macht. Oft ist es dann ja meistens immer dasselbe Motiv, was man im Netz sieht oder so. Und es ist ja meistens noch ganz was anderes und man nimmt dann irgendwie immer selber noch was ganz anderes mit. Also ich wäre da sofort dabei und es klingt schon wieder durch, genauso wie du sagtest. Das ist auch alles relativ einfach, ne? Also es ist jetzt nicht so, dass du irgendwie jetzt den Startsack an einem Tag machen musst und erstmal dahin fahren musst und dann da hoch und dann nochmal 6 Kilometer laufen, sondern das scheint alles relativ convenient zu sein, sage ich mal, ne?
Das ist wirklich convenient. Also das ist, also da musst du jetzt kein Wandersmann oder was auch immer sein oder irgendwie vorher ins Bootcamp, sondern das ist alles wirklich easy going. Und weil halt alles drumherum, egal wo du hinschaust, ob du dich da links drehst oder nach rechts, bis auf so ein paar Bausünden wie diese komische Bergbahn da unten, es ist halt auch alles schön. Du vergisst das Laufen, weil du die ganze Zeit in dieser Stadt siehst du halt irgendwas, was dir gefällt oder wo du nochmal extra hingehst, wo neugierig ist. Und du bist die ganze Zeit abgelenkt von deinen Füßen. Die merkst du dann vielleicht abends, wenn du irgendwo im Hotel oder im Hostel oder in einer Ferienwohnung dann bist. Dann merkst du vielleicht die Füße, aber währenddessen merkst du das nicht. Und ich sehe das genauso. Die Burg muss man machen, am besten wie immer auch alles in Heidelberg so ein bisschen antizyklisch, ne? Weil natürlich ist da viel los, da muss man sich nichts vormachen. Die haben jetzt mal Corona-Zeit, ist nochmal spezielle Zeit, deshalb ist vielleicht jetzt sogar ein ganz guter Zeitpunkt dahin zu gehen, weil die haben 13 Millionen Besucher im Jahr.
Ja, okay.
Also da kommen halt, da kommt ganz Deutschland, da kommt aber, ne, wir haben es gehört, die Amerikaner, die Engländer, dann kommen die Asiaten, da kommen dann auch so, da ist ja auch, man kann ja auch auf dem Neckar mit eine Bootstour machen. Die kommen dann, ist zwar dann kein Kreuzfahrtschiff, aber so ein wie nennt man das dann, so eine Flusskreuzfahrt, die halten da auch ja. Und stürmen da am Nachmittag rein. Aber wie immer, wie überall, antizyklisch. Also vormittags und mittags ist auch die Altstadt, wo wir jetzt hinlaufen, die ist entspannt. Da ist nicht viel los. Und die Altstadt hat eine Lebensader und die ist auch berühmt. Das ist die Hauptstraße. Die Hauptstraße ist die Lebensader der Hauptstadt. Die geht parallel zum Neckar und ist tatsächlich die längste Fußgängerzone Europas.
Echt?
Also du läufst ja, Gott. 2 Kilometer lang. Kein Auto, morgens ein bisschen Lieferverkehr, kein Ding. Aber ansonsten ist das eine Fußgängerzone und gleichzeitig halt eine Prachtstraße ohne Autos. Schön gepflastert und du hast im älteren Teil, ne, du siehst das sofort, Barockbauten in der Fußgängerzone.
Das ist doch, Moment mal, das ist doch krass. Also ich meine, ich habe jetzt, das hat wahrscheinlich jeder irgendwie eine Fußgängerzone vor Augen und die sind ja echt lang.
Genau.
Also so selbst Dortmund oder so, die wundervoll lange Fußgängerzone haben oder weiß auch immer, Wien jetzt oder so, das muss ja riesengroß sein. Also das ist ja...
Das Ding ist, erstmal ist es groß, erstmal ist sie lang und dann ist sie halt, sie sieht halt besonders aus. Also Fußgängerzone in Deutschland oder in Europa, muss man ja so sagen, da sind ja überall die gleichen Marken, sagen wir mal so, die gleichen großen Ketten, die gleichen großen Häuser und alles ist oftmals zugekleistert mit Werbebannern, weißt du, große Schilder und hin und her.
Ja.
Und das ist anders bei der Hauptstraße. Ja, auch auf der Hauptstraße gibt's die großen Ketten, gibt's die Marken, aber das sieht nicht so aus. Die haben das halt, weil du halt überall diese alten Häuser hast, Denkmalschutz, und da kannst du halt nicht die Leuchtreklame da dran knallen. Ne? Also keine Ahnung, so C&A, Galeria Kaufhof, ne? Völlig wertfrei, nur als Beispiel, die gibt's fast in jeder Fußgängerzone in Deutschland und die siehst du auch normalerweise von einem Kilometer entfernt, da halt nicht, weil du hast halt diese Barockbauten im alten Teil der Fußgängerzone, dann geht's so Richtung Neustadt, ne? Da hast du dann Biedermeier in Jugendstil. Und das ist einfach traumhaft schön. Da ist dann am Nachmittag auch wirklich viel los. Leute gehen shoppen. Da kommen auch die Leute aus dem Umland einfach auch zum Shoppen dahin, weil du alles hast, ne, in so einer eigentlich kleineren, mittleren Stadt. Und trotzdem ist es schön. Und das Tolle an dieser Hauptstraße fand ich jetzt für mich, die ist immer wieder unterbrochen, also positiv unterbrochen von Plätzen. Und herrlich, Kopfsteinpflasterplätzen, diese ganze Stadt ist, also du hast diese ganze Stadt so fürs Bild her, du hast diese alten Häuser, Barock, Jugendstil, Biedermeier, du hast enge Gassen, diese etwas breitere Hauptstraße, die als Prachtstraße durchgeht Und überall hast du wieder so Plätze, die so aufgehen, ne? So aufgehen. Du läufst da entlang und dann geht so ein riesig großer Kopfsteinpflasterplatz los, wo einfach ein paar Bäume stehen, der groß ist, frei ist, wo Cafés sind und Universitätsgebäude dann immer wieder, Kirchen. Unfassbar viele Kirchen. Diese Stadt ist voll mit imposanten Kirchen, wie die Heiliggeistkirche, ne? Da ist dann drumherum dann so ein großer Marktplatz. Und wenn du die Augen und an der Kirche sind so kleine Buden, da sind jetzt so Souvenirsläden. Da waren aber früher direkt an der Kirche dran, sind so kleine Buden dran gebaut. Da waren früher halt die Bäcker, die fliegenden Händler und alles Mögliche. Und wenn du dann die Augen so ein bisschen so zusammenkneifst, kriegst du sofort so wieder so ein Mittelaltergefühl, wo die Kirche so auf dem Marktplatz so im Mittelpunkt steht und drumherum das geschäftige Leben, da sind jetzt halt Cafés und das ist fast dann wie so eine Fressgasse da drumherum. Und diese ganze Hauptstraße, diese 2 Kilometer würde man ja normalerweise in so einer knappen halben Stunde schaffen, aber da kannst du den ganzen Tag verbringen, ne? Du hast die Fußgängerzone so ein bisschen wie überall plus diese ganzen Gassen, die rechts und links abgehen, Hinterhöfe. Da sind dann meistens in diesen Gassen und in den Hinterhöfen finde ich dann auch die spannendsten Cafés und Geschäfte weit weg von diesen Marken und Ketten, die man halt kennt. Mhm. Ein Beispiel möchte ich nennen, die Märzgasse. Das ist so ein kleineres Gässchen von der großen Hauptstraße dann ab. Und dann läufst du rein, ne, wie gesagt, keine Autos, du läufst immer ganz frei, du musst nicht auf irgendwas achten, mal kommt, keine Ahnung, ein Elektroroller vorbei und ein Fahrrad, aber ansonsten läufst du da verträumt in die Märzgasse und da gibt's dann ein italienisches Café, eine französische Patisserie, eine kleine Gemüsehalle mit einem Suppenladen, mit vegetarischem und veganem Essen, in so einem wunderbaren alten Geschäftshaus. Oder du hast einen Hinterhof, da ist die Epicerie 35 drin. Mhm. Du läufst da durch so ein kleines Tor durch und auf einmal bist du in einem Hinterhof, du denkst, du bist in der Provence. Also der sieht erstmal architektonisch so gemacht und dann stehen da überall noch Töpfe voller Blumen und Pflanzen und es ist liebevoll bis ins Detail dekoriert und so bist du auch natürlich auf Französisch gemacht und da steht dann ein Schild, frische Macarons und denkst du, Alter, bin ich da durch ein Zaubertor durch, ne? Ja. Bin ich jetzt tatsächlich in der Provence? Und da gibt's dann tatsächlich französische Delikatessen, ne? Und das ist halt wirklich toll, dass du diese Lädchen hast, diese Cafés hast und zwischendrin dann aber auch so Oldschool-Cafés, ne? Also da gibt's, will ich eins nennen, das ist auch ganz bekannt, das Schaffhäutle, vierte Mahlzeit Deluxe, sag ich dir nur.
Geil. Ne?
Die haben so richtig deutsche Torten. Pralinen und das alles, du hast vorne die Front, du bist so golden, sieht so aus wie so ein deutsches Café und dann hast du aber auch da wieder den Hinterhof, das ist ein Garten, ein wunderschöner Garten, wo in der Mitte sind auch Blumen und es ist Wiese und Gras und drumherum sind die kleinen Tische, wo du dann dir quasi den Kuchen bestellst, ein Pralinchen bestellst oder halt auch was zu essen. Und so Läden hast du dann halt auch, ne, mit diesem wunderbaren Garten. Also es ist so abwechslungsreich. Zwischendrin hast du wieder Marktstände, wo irgendein Typ rote Zwiebeln aus Kalabrien verkauft. Also wenn für Leute, die eh gern so ein bisschen shoppen, aber das in einem ganz besonderen Ambiente machen wollen, das ist die Hauptstraße.
Geil. Also ich halte fest, du hast sozusagen einmal den Oldschool-Kram, wo du wirklich so Tortenparty machen kannst und auch wirklich so Stuff kriegst, den du sonst selten kriegst oder sonst halt nur noch als TK-Torte oder so. Und du hast halt auch dann aber auch junge Leute, weil ich habe immer noch dieses Wort Universitätsstadt im Kopf. Du hast natürlich auch junge Leute, die wahrscheinlich neue Ideen haben. Das hattest du ja gerade schon angedeutet. Ja. Und daraus eine Mischung ist natürlich schon schön. Und dann halt in diesem entschleunigten Ambiente, ne? Weil ich habe jetzt gerade so, als du das so erzählst, du biegst da so ein und manchmal findet man ja auch in einer hektischen Stadt mal so eine Oase der Ruhe, aber ich habe das Gefühl, wenn ich an eine mindestens 2 Kilometer lange Fußgängerzone denke und halt Kopfsteinpflaster, das ist ja irgendwie alles entspannt.
Ja, man muss doch so ehrlich sein, was ich vorhin sagte, da ist am Nachmittag, wenn schönes Wetter ist, wird's da richtig voll, ne? Gerade auf der Hauptstraße. Mhm. Also da wird's voll, aber das Schöne ist, und das ist ja wie so oft bei uns im Podcast, wenn wir bei Zielen sind, die jetzt keine Geheimtipps sind und Heidelberg ist das halt seit 500 Jahren nicht mehr. Aber das Großartige an Heidelberg, wenn es zu crowded ist auf der Hauptstraße, dann gehst du einfach zwei Straßen, zwei Gassen Richtung Schloss weiter und du bist raus. Du bist fast raus aus dem Rummel. Du bist fast im gleichen Setting. Ne, da gibt es zum Beispiel eine Straße, in die ich mich sofort verliebt habe. Das ist genau mein Style. Die Plöck heißt die. Plöck mit P.
Plöck.
Ist einfach parallel zu dieser Hauptstraße. Die läuft auch fast die ganze Zeit, nicht ganz so lang, aber parallel einfach zu dieser Hauptstraße. Kleine Geschäfte, Studentencafés. Das Ding ist auch nur eine Fahrradstraße. Ne? Und du läufst durch diese traumhaft schönen Gassen, Fensterläden, große alte Schaufenster, Antiquariate, alte Schilder, wo noch 100 Jahre alte Schilderbäckerei steht, so Gasthöfe, wo quasi die Historie so raus sich, ne, so sie raus explodiert. Ja. Ne? Du hast dann, das siehst du an den Namen, du siehst es an den kleinen Winkeln, ne? Da wird's mal enger, da wird's schöner, architektonisch abwechslungsreich. Ne? Das ist nicht alles gerade, ne? Da sind so Ecken und Kanten drin. Und diese Plöck ist einfach toll und da fand ich es wunderbar, da hast du auch sogar die ganzen Studenten. Du hast ganz viel Studis da und hast auch Studentencafés, wo du halt dein Avocadobrot kriegst und dein Cappuccino mit Hafermilch und kleine Törtchen, Bananenbrot, ne? Also alles, was man an hippen Orten, wo junge Leute sind, erwartet, kriegst du da und auch total entspannt. Die sitzen dann draußen vor den Cafés, entweder auf kleinen Stühlen oder auf kleinen alten Steinbänken oder wenn das Schaufenster, was sehr oft ist, noch so wie so eine kleine Fensterbank hat. Und da wird dann gechillt und da sitzt man da. Also, und das ist toll. Und da hast du dann auch das, was du halt von so einer Studentenstadt halt erwartest, ne? Den super Falafelladen zum Beispiel in der Heugasse. Also man soll ja dahin gehen, wie die Studenten essen. Es ist ein bisschen günstiger, es ist nicht Touri, ne?
Ja.
Zum Beispiel Mahmuds in der Heugasse, ne? 1A Falafelladen und am besten so eine Platte bestellen zum Durchprobieren. Das war großartig.
Hast also, du auch gleich solche gemacht, deine ganze Platte.
Natürlich.
Ja, sicher.
Ich war ja allein. Ich habe sie nicht geschafft. Aber es war fantastisch. Also einfach mal ich bin so einen ganzen Nachmittag halt quasi so alternativ zur Hauptstraße gelaufen. Das war mein Favorite am Tag, aber auch in der Nacht. Zum Nachtleben komme ich später. Ich will noch ganz kurz bleiben in dieser Plöck, weil es da einen der verrücktesten Läden ever gibt. Und zwar den Heidelberger Zuckerladen.
Mhm.
Der Heidelberger Zuckerladen ist so ein Laden, auch wieder in so einem alten Biedermeierhaus. Du hast so große Schaufenster, kannst aber nicht reingucken, ist alles verhängt. Und ich dachte so, das ist irgendwie ein seltsamer Laden. Hörte dann aber, ich habe davon gelesen, als ich mich ein bisschen vorbereitet hatte, habe dann mit einem Kumpel gesprochen, der auch in der Region wohnt, der sagt, ey, fahr einmal im Jahr mit meinen Kindern in den Sommerferien immer dahin in den Heidelberger Zuckerladen. Den gibt's schon seit 30 Jahren oder seit mehr als 30 Jahren. Da ist ja okay, da gucke ich mir diesen Zuckerladen halt mal an. Und jemand sagte halt nur, er sieht innen aus so ein bisschen wie bei Harry Potter in der Winkelgasse. Ich so, ja. Ich dahin am Nachmittag, Schlange draußen, ne? Corona und so mit Abstand dürfen immer nur wenige Leute rein. Hm. Und du kannst nicht reingucken, du weißt nicht, was los ist. Und vor mir eine Frau mit zwei kleinen Kindern und irgendwie kam er ins Gespräch und die sagte dann so, ja, wir sind aus Baden-Baden extra hergefahren. Das sind 100 Kilometer. Ja, einmal in den Ferien wollen die Kinder immer hier hin.
Okay.
So,
okay.
Alles klar. Also wenn die Leute 100 Kilometer fahren nach Heidelberg, die schon tausendmal da waren und nur wegen diesem Zuckerladen kommen, dann bin ich hier richtig. Und Alter, ich war sowas von richtig. War das ein Spaß. Also stell dir vor, du kommst in einen kleinen, viel zu engen Laden rein. Es ist dunkel und der Laden ist eher so wie so ein kleiner Schlauch. Mhm. Du kommst rein und auf der rechten Seite ist bis unter die Decke sind so Töpfe, die man aus dem Kiosk kennt, wo so Cola-Flaschen drin sind oder süße Pommes, so süß-salzige Pommes, geil, oder saures Zeug.
Ja.
Ne, so die süße Tüte. Ja. Und da ist so eine Wand voll. Also eine Wand mit, keine Ahnung, lass mich lügen, 50, 60, 70 von diesen Gefäßen. Und dann guckst du weiter und hinten, es wird, irgendwie hast du das Gefühl, der Raum wird immer enger, bis unter die Decke, voll mit Süßigkeiten aus aller Welt. Geil. Schokolade, Kekse, Biskuits, isländische Bitterschokolade, so, weißt du, so Süßgummitorten, so zusammengestellt in so Plastikfolie, so, also pure Dekadenz, Nougat aus Frankreich, also irgendwelche Lakritz, super saure Lakritz aus Dänemark. Also es gab alles, was du dir an Süßkram, Schokolade und Nougat und süße Schlange und so vorstellen kannst in diesem Laden. Und das Tolle ist, man darf das sich nicht selbst bedienen, sondern der Besitzer von dem Laden, der sieht erstmal aus wie so ein Zauberer,
okay, ne?
Riesentyp. Yeah. Sieht aus wie so ein bisschen der jüngere Dumbledore und seine Frau, tolle, liebe, nette Frau, sieht aus so ein bisschen wie so eine dunkle Fee aus. Und zu ihr sagst du dann, keine Ahnung, ich hätte gerne eine süße Tüte für 5 €. Und dann fragt sie so nach, ja, mehr so Lakritz oder was willst du drin haben? Ich gesagt, einmal alles, die abgefahrensten Sachen bitte. Und dann steht sie halt davor und tschink, 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 und füllt dir dann die Tüte und das aber auch in einer Ruhe und einer ganz liebevoll, weil die Kinder, die ich da getroffen hatte aus Baden-Baden vorher, die durften sich da halt was aussuchen und hatten irgendwie dann so 4-5 € auch und haben dann, ja, ich hätte gern davon was, davon das, davon das, davon das, und dann fragten die zwischendurch immer, wie viel habe ich jetzt noch? Und sie so, 3,75 €. Das, wie viel habe ich noch? 3,15 €. 2,10 €. Ja. So, und das war wirklich, es war einfach, es hat Spaß gemacht da drin. Und wenn du dann zum Chef kommst und der hat eine Ruhe, ich glaube, er kommt so aus Berlin, so irgendwie ein norddeutscher Raum, und er redet mit jedem. Also egal, wie viele Leute da draußen Schlange stehen, der Typ hat Ruhe, hat irgendwie Bock mit Leuten zu erzählen, fragt dir so ein bisschen aus und spielt vorne so ein Würfelspiel mit dir. Und wenn du das Würfelspiel gewinnst, kannst du noch extra was Abgefahrenes aussuchen.
Hast gewonnen?
Also das Ding, klar habe ich gewonnen.
Ja, sicher, klar.
Ich glaube, jeder gewinnt am Ende.
Ach so, ah, okay. Ne,
weil,
okay.
Okay. Es macht Riesenspaß. So ein Laden mit diesen zwei Leuten habe ich noch nie irgendwo gesehen, und es ist wie Harry Potter. Geil. Also dieser Zuckerladen, wer so ein bisschen auf Süßkram steht, allein für den Zuckerladen würde ich schon nach Heidelberg fahren. Was? Also wer Kinder hat, die werden mit leuchtenden Augen da reingehen und wieder rausgehen. Ihr seid die Königinnen und Könige, wenn ihr eure Kinder da reinbringt. Also dieser Zuckerladen auf der Plöck, diese zwei, die waren so super. Wenn ihr das zufällig hört, ich hatte einen großen Spaß. Mir hat er dann auch irgendwie so Lakritz geschenkt, weil ich gewonnen habe, so super salziges Zeug, das wo ich sage, ich will ein bisschen Disco im Mund haben. Die hatte ich dann auch. Also solche Läden und solche abgefahrenen Geschäfte findet man dann in diesen ruhigen Gassen abseits von der Hauptstraße, wo es am Nachmittag halt einfach mehr los ist.
Aber hast du denn, erstens, was mir einfällt, ist immer, wo du sagtest, so ein Kiosk oder in Buden oder so, halt diese gemischte Tüte oder so, ne? So, ich verbinde da ja sogar mit so manchmal auf diesen Gummisachen irgendwie so einen leichten Tabakfilm, weißt du, weil die Leute im Kiosk immer geraucht hatten, die Besitzer. Also, dann ist das was Rauch. Und ich glaube so, ohne Tabak, vielleicht gibt es so inzwischen eine Sorte Tabak oder so, hätte man mal fragen können. Und das andere.
Das ist eine Idee.
Das andere, was mir einfiel, war, was war denn jetzt das Abgefahrenste? Hast du irgendwie was gehabt, wo du dachtest, was ist denn jetzt so? Ist das unglaublich scharf oder brennt die Säure dir die Mundschleimhäute weg oder was?
Salziges Lakritz.
Ja?
Okay. Ja, also wirklich, also da beißt du rein und du denkst im ersten Moment, boah, das ist zu viel. Das ist viel zu viel, zu viel, zu viel, zu viel, zu viel. In dem Moment, wo du sagst, ich schaffe es nicht mehr, passiert aber was im Mund und es wird angenehmer, der Geschmack verändert sich. Also da hat sich jemand ganz viele, erstmal war der jemand, der sich das ausgedacht hat, ein ziemlich fieser Möb, ne, oder eine ziemlich viel fiese Frau. Ja. Aber du hast halt wirklich ein Geschmackserlebnis. Aber ich bin ja so ein Standardtyp, ne, wenn man zu einer Eisdiele geht, ich bestelle ein Spaghetti-Eis oder Vanille. Ne? Ich bin ja, ich probiere gar nicht so viel aus.
Ach so.
Da bin ich so ein bisschen langweilig. Aber so ein bisschen Disco im Mund fand ich da schon großartig.
Die hatten
auch so, was ich lang nicht mehr gesehen habe, auch so Zeug, was ich aus meiner Kindheit kannte, so Schokozigaretten. Alter, weißt du?
Ja, sicher.
Kannst du dich noch daran erinnern? Aber ganz viel verschiedene Sorten. Ich glaube, es gibt's jetzt auch immer noch. Ist ja auch so ein bisschen, Kinder an Schokozigaretten zu gewöhnen, ist auch so ein bisschen, naja, vielleicht auch nicht so super.
Ja, stimmt.
Aber die gab es da halt auch noch. Und da gab es halt auch so Süßigkeiten, so wie du sagst, eben, es hat mich total an meine Kindheit erinnert, ne? Also auch so von diesem Gummizeug, Sachen, die ich ewig lang nicht mehr gesehen habe, weil ich mich halt jetzt auch vielleicht gar nicht mehr so damit intensiv befasse. Weil ich, wenn ich irgendwie 2,50 Mark übrig habe, was ja früher viel Geld war, das sind ja jetzt heute 1,20 Euro. Das hau ich jetzt nicht mehr direkt mehr in eine süße Tüte rein. Ja, ich muss ja auch darauf achten, dass ich schön bleibe für den Podcast.
Ich habe die schlimmsten waren für mich immer diese Gummisachen, die so zwischen den Zähnen hängen. Weißt du, also ich fresse ja echt viel davon so manchmal, wenn es mit mir durchgeht. Ja. Aber diese Halbmone, wo du dann wirklich so ein Glockenspiel da an den Zähnen hast, so, das war die Hölle für mich. Weißt du, wo dann so alles drin hängen bleibt. Aber das ist ein anderes Thema. Müssen wir mal eine Extra-Folge machen. Der Gummicast oder so irgendwas. Müssen wir mal schauen. Ja, okay, ja, abgefahren. Also für mich, da muss ich nicht mal Kinder haben. Da fahre ich auch so hin.
So, mein Lieber. Jetzt waren wir ja so ein bisschen in der Stadt. Wir waren shoppen, wir waren auf dem Schloss. Es ist so viel. Ich könnte tagelang über Heidelberg, glaube ich, sprechen. Und man merkt, glaube ich, auch am Enthusiasmus, dass es mir ehrlich gefallen hat dort.
Ja, klar.
Und weil, was mir halt besonders gut gefallen hat, wo du ja auch vorhin hellhörig geworden bist, ist die Abwechslung. Du hast halt diese Stadt, also reine Schönheit. Und dann bist du schnell auch wieder raus aus dem Quirligen, nicht nur in den Seitengassen. Ich bringe euch jetzt mal so ein bisschen raus aus der Altstadt, von der Schlossgeschichte weg, von den Leuten weg, auch von den netten und schönen Studenten aus aller Welt da weg. Ich bringe euch auf einen kleinen Spaziergang am Neckar entlang, und zwar gar nicht mal über die berühmte alte Brücke, ne? Da komme ich gleich auch nochmal kurz zu. Auch schon allein deshalb auch schon wieder eine Sehenswürdigkeit. Von dieser alten Brücke bringe ich euch zwei Brücken weiter Richtung Osten. Einfach raus, laufen aus der Hauptstraße. Geradeaus einfach laufen, dann irgendwann so rechts ab, da hast du mal so ein bisschen mehr normales Heidelberg, ne? Normale deutsche Stadt, immer noch tolle alte Gebäude, aber da gibt's zum Glück dann auch mal irgendwo mal eine dreckige Ecke. Weißt du, du freust dich vielleicht manchmal über so ein bisschen Normalität, und dann hast du auch ein bisschen mehr Verkehrslärm. Und wenn du da irgendwo bist, biegst du so ein bisschen ab Richtung Neckar, da ist erstmal gar nichts Spektakuläres. Du läufst so ein bisschen die Straße entlang zur Ernst-Walz-Brücke. Und dort vom Ufer aus, dann gegenüber, da legst du dich aber wieder hin. Nächstes Traumbild. Nämlich da ist der Stadtteil Neuenheim. Stell dir vor, du guckst über den Neckar drüber. Zwischendrin hat der Neckar auch mal so eine ganz urige kleine Insel, wo du denkst, da könnte ich doch mal hinschwimmen. Wie schön ist das denn?
Ja.
Wenn du aber an dieser Insel vorbeiguckst, gegenüber Wiesen, direkt unten saftig grüne Wiesen, darüber dann so eine Straße mit so ganz alten Villen, mehr auf mehreren Ebenen. Also wirklich so, da wohnen Menschen, die schon immer reich waren oder reich geworden sind, altes Geld. Architektonische Highlights, also ich spreche von Erkern, von Türmen, von Romantik, von Jugendstil, von traumhaften Gärten, Efeu, das an Dächern, an Balkonen, die schmiedeeisern sind, entlang rankt, also von solchen Häusern, von so Traumvillen, die stehen da. Und wenn man Richtung dann über diese Brücke drüber geht, an der Brücke, immer Richtung dieser schönen Häuser und dieser grünen Wiesen, kommt man an so einer kleinen Playa direkt unten. Man geht diese Brücke runter, das ist so eine Straße, ne? Da ist es auch richtig laut. Dann geht man aber so ein Treppchen an der Brücke auf der anderen Seite des Neckars, geht man runter, da hat man so eine kleine Playa, so ein bisschen Sandstrand sogar, eine Getränkebude, und kann man sich was holen, kann sich in so einen Liegestuhl setzen, oder man geht weiter auf diese Neckarwiesen, die gespickt sind mit Trauerweiden, die für Schatten sorgen, Böschung auf der rechten Seite. Links haben Leute, stehen Leute mit so alten Wohnmobilen, die machen sich's gemütlich. Du bist auf Augenhöhe mit dem Neckar, und da liegen dann Leute auf diesen schönen Wiesen rum, kurze Hosen, Bikinis an bei dem Wetter. Überall sind Kinder, die spielen. Du hast aber genug Platz. Es ist nicht eng. Du hast richtig Platz. Du kannst dein Handtuch, deine Matte da hinlegen und kannst da richtig chillen. Du kannst da rein schwimmen gehen in den Neckar. Du kannst natürlich dann auch ein bisschen Nektar trinken, wenn du im Neckar schwimmen warst. Ne, 1A, so saftig gepflegte Wiesen, weißt du, so einfach schön zwischendrin Gänse, Enten, die da auch einfach rumlaufen, Schwäne, weil die da wohnen. Und du denkst halt irgendwie, ich bin da entlang gelaufen und denkst die ganze Zeit, wecken die mich jetzt endlich mal aus diesem Naherholungstraum? Ne? Also es kann doch alles gar nicht sein. Und dann geht's los, dann kommst du weiter, sind so Beachvolleyballfelder direkt auch am Neckar und du guckst die ganze Zeit, hast du dieses Panorama in der Ferne der Altstadt und du siehst in der Ferne auch das Schloss. Also es hört einfach nicht auf. Und dann auch dieser Stadtteil, wenn du dann in die Richtung diese Villen läufst, das ist, ich gucke gern Häuser, ne? Und das sind Häuser, die ich mir definitiv nicht leisten kann, aber ich guck's mir trotzdem gern an, weil es toll ist. Und wenn dann diese ein, zwei Reihen von Villen dann erstmal geschafft sind und du dann sappern da vorbeiläufst, kommst du halt diesen Stadtteil Neuenheim rein. Und das ist da, wo die Heidelberger auch wohnen. Ne? Also nicht in den ersten paar Reihen, wo die Villen sind, da wohnen auch Heidelberger, aber wahrscheinlich, keine Ahnung, der Chef von irgendeiner Privatklinik oder so. Da sieht man auch in den Autos. Dann hast du so ein normales Heidelberg und das ist schön. Entspannte Boutiquen, auch wieder immer diese historischen Gebäude. Ich war da in so einem alten Mönchshof, da war ich bei Da Claudia zum Beispiel, ein tolles Vitello Tonato essen. Alles ganz normal und trotzdem fühlst du dich irgendwie wie in Bologna oder irgendwo in Norditalien, weil so eine Entspannung da ist und so eine Schönheit da ist.
Also ich halte fest sozusagen, dass es, du erstmal ganz kurz, du gehst die ganze Zeit zu Fuß, ne? Ja, also wir reden immer noch nicht über große Entfernung oder so.
Ja.
Ja, krass. Und das andere, was ich so merke, so weil du es ja auch schon mal, ne, die internationalen Touristen und so, die da hinkommen, das werden ja meistens auch Tagestouristen sein oder die vielleicht eine Nacht da sind. Aber das zum Beispiel, sie werden ja im Zweifel da gar nicht hinkommen. Will sagen, also wenn man da jetzt wirklich so dieses lange Wochenende, das Berüchtigte, macht, dann ist man wirklich auf vielerlei Hinsicht auch schlau aufgestellt, weil man eben sich da dann auch mal, weil man sowas dann auch mal einen halben Tag oder einen Tag gönnen kann, ne?
Genau. Ja. Das ist wirklich so langes Wochenende. Da kriegst du nicht mal ein Siebtel, ein Achtel geschafft. Ich war jetzt 4 Tage da und ich war wirklich unterwegs. Ich war die ganze Zeit zu Fuß unterwegs und ich guck immer, wie viel Schritte ich mache am Tag. Ne? Also und in Heidelberg, ich war nur zu Fuß unterwegs. Es gibt wunderbaren öffentlichen Nahverkehr. Überall fahren Busse, es gibt eine Straßenbahn, es gibt E-Roller, die dir leihen kannst. Ne? Es fahren auch Taxis, du kannst dir Fahrrad überall leihen. Ich war zu Fuß unterwegs und ich habe einfach, mein normaler Schnitt sind so 10.000 Schritte am Tag. Ne? In Heidelberg waren es 20.000. Ne? Ich bin einfach das Doppelte gelaufen, aber das hat mir nichts ausgemacht. Ne? Also ich habe mir keine Blasen gelaufen oder ich war fertig, sondern es ist so eine Stadt zum Durchschlendern, zum Erwandern und zum Laufen. Und es gibt halt auch einfach Strecken da, wie jetzt die Hauptstraße, so mehr städtisch oder dieses Neuenheim oder die Plöck, wo wir eben waren. Und dann gibt es halt Wege, die dann so epochal werden, wie Jochen Schliemann das sagen würde, dass du es halt wieder nicht glaubst. Ne? Wir waren ja gerade schon an diesen Neckarwiesen, die einfach toll sind. Ne? Naherholungsgebiet, da kannst du auch mit deinem Campingbus hinfahren und da einfach abhängen, weil es schön ist, holst dir ein Eis und setzt dich dahin. Wenn du aber trotzdem weiterläufst, wirst du belohnt. Denn von Neuenheim aus gibt es einen der schönsten Wege, die ich kenne. Und er ist auch mehrfach ausgezeichnet. Es ist ein ganz berühmter Weg, der Philosophenweg. Der geht quasi parallel auch wieder zum Neckar, auch immer mit dem Blick Richtung Schloss. Du gehst in Neuenheim auf einmal, das ist deklariert als Höhenwanderweg. Also es geht da mal so mitten aus diesem Ort. Neuenheim gehst du wieder einfach, bist du in fünf Minuten dann wieder auf diesem Philosophenweg. Der geht mal steil hoch, so richtig den Hang hoch. Und dann gehst du wieder an so ein paar tollen Villen vorbei und dann bist du schon irgendwie an diesem Ufer vom Neckar, an diesem Hang. Und durch die Sonneneinstrahlung da gehört genau dieser Philosophenweg, also diesen Teil des Neckarufers, zu den wärmsten Stellen Deutschlands. Der Begriff heißt, wusste ich auch nicht, Klimainsel. Und weil Sonneneinstrahlung, weiße Hanglage, perfekt, da ist immer Sonne. Baden-Württemberg bzw. Baden oder die Ecke ist eh eine der sonnenreichsten Regionen mit den meisten Sonnentagen in Deutschland. Und du läufst dort entlang und da wachsen, da wächst Dinge, die da eigentlich gar nicht hingehören, ne? Also so diese japanische Wollmistel, so Zypressen-amerikanische. Du hast Zitronen. Ich habe Granatäpfel gesehen, Alter. Bambus, Palmen, Pinien. Alles wächst da. Da sind so auf diesem Weg rechts und links sind an diesem Hang, da hast du kleine Weinberge, du hast so Obstwiesen, du hast so alte Gärten, also wirklich, die gehören wahrscheinlich über Generationen schon Familien. So links und rechts am Weg ist immer so mit diesem Buntsandstein so ein bisschen gepflastert und so Mäuerchen und dann geht manchmal so ein kleines Treppchen im Mäuerchen hoch, weil du so terrassenförmig dann so Gärten hast, ne? Du läufst quasi auf Augenhöhe auf der Grasnarbe manchmal, weil da schon wieder die nächste Terrasse ist. Also, dass da dieser Philosophenweg und immer mit dem Blick rechts dann wieder auf Heidelberg, auf die Altstadt, auf das Schloss, überall, das haben die auch toll gemacht, ne? Die wissen, wie man mit Touristen umgeht, die Heidelberger. Überall gibt's Bänke, wo du schön sitzen kannst, ne? Irgendwelche kleine Rondelle, es ist alles schön, es ist alles praktisch für jede Altersgruppe. Und abends ist es da toll, ich habe das am Samstagabend gemacht, den Philosophenweg, bin ich entlang gelaufen. Da war gar nicht so viel los da oben. Obwohl das dann natürlich auch so das Romantische ist, wo dann die Pärchen abends sitzen, ne, gucken auf die Stadt, so Arm in Arm, ne, hier Bussi rechts, Bussi links und so. Und irgendwelche Gruppen, die einen Wein dabei haben, die da oben sich einfach auf die Bänke setzen oder auf die Mäulchen, auf Heidelberg dann gucken. Und das ist abends halt toll, zweierlei. Einmal, weil dann, wenn es dunkel wird, ist die Stadt halt phänomenal beleuchtet. Ne? Also auch die Schlossruine ist dann so rötlich, gelblich beleuchtet. Und wenn du dann noch Glück hast mit dem Sonnenuntergang, wenn es nicht diesig ist, das kann ich gar nicht beschreiben. Ne? Wenn eine beleuchtete Schlossruine, die eh schon in einem der schönsten Orte überhaupt ist, wenn dann noch der Sonnenuntergang, also diese Sonnenstrahlen über Neckar noch da drauf scheinen, dann kriegt das so ein Glow, dann so ein Glow-Effekt, der wirklich nicht beschreibbar ist. Du hast das Gefühl, das ist alles künstlich installiert, ist es aber nicht. Also es ist ein Mix aus künstlichem Licht, aus Naturlicht und Abend.
Aber das ist doch, das will ich sehen, das kann ich auch sehen, das musst du dann halt posten. Also, ja, also du wirst ja, also wenn du jetzt nicht völlig geistesabwesend warst, aufgrund der Romantik, die da auf dich einprasselte, wirst du hoffentlich ein paar Bilder für mich gemacht haben und wirst sie einfach auf unserem Kanal, also Instagram-Kanal Reisen, auf unserem Blog und auf unserem Facebook-Kanal posten. Das will ich auf jeden Fall sehen.
Auf jeden Fall. Und das Tolle, Jochen, da an dem Samstagabend war, ich habe mich dann noch entschieden, weiterzulaufen, den Berg hoch, den Hang hoch. Und das war so eine tolle Entscheidung. So in den Odenwald, dann von diesem Philosophenweg noch in den Wald rein. Gar keine lange Strecke. Ich habe noch ein paar Höhenmeter gemacht. Das geht dann so auf 440 Meter hoch. Und das, ich war da fast ganz allein an einem Samstagabend, antizyklisch, weil alle irgendwie meistens wahrscheinlich schon unten so um sieben, so zwischen sechs und sieben sich schon ein Restaurant gesucht haben, bin ich den Berg hoch. Und du läufst dann diesen Berg hoch und ich habe ja vorhin erzählt, ganz viele Kirchen in der Stadt und die fingen an zu läuten. Und du läufst durch diesen Wald, durch die Bäume, blinzelt, durch diesen alten Wald blinzelt immer wieder so ein bisschen der Blick auf die Stadt und du hörst die Vögel und diese Glocken und du läufst den Berg hoch, immer weiter hoch. Und da gibt's noch so viel, das ist eigentlich fast noch ein ganzer Tagesausflug, was man da machen könnte. Da gibt's dann auf einmal noch das Stephanskloster, so eine Ruine von einem Kloster von 1094. Dann läufst du weiter zu dem hässlichen Teil deutscher Geschichte. Da oben gibt's die Tingstätte, da waren auch die Nazis, die waren auch in Heidelberg, die haben da so ein Freilichtmuseum hingebaut. Es sieht monumental und mythisch aus, das wollten die auch. Herr Goebbels hat eingeweiht, höchstpersönlich, so 1933, 1934, glaube ich. Goebbels hatte auch in Heidelberg studiert, beim jüdischen Doktorvater, das war ihm alles, war ihm damals alles recht. Und die wollten da oben diesen keltischen Kult, ne, mit so Kultfestspielen installieren. Da gab es so eine Feier mit so Fackeln und alles mögliche und dann haben sie das auch wieder gelassen. Und jetzt ist es wie so ein Freilichttheater, so ein Mahnmal, was aber sehr, sehr spannend ist. Und da oben dann auch noch St. Michael, auch wieder ein altes Kloster, alles auf einem Berg, alles 5 Minuten was? Abstände. Ne? Also hier dieses das erste Kloster von 1094, dann kommt diese Thingstätte und dann kommt noch eine wunderbare Klosterruine von St. Michael und dann Jochen. Und dazwischen, und das war mein Samstagabend, ich wollte erst so fancy in die Stadt gehen essen, dann war da eine Waldgaststätte, da auf dem Berg,
ja.
Ein Biergarten. Und da habe ich dann auch noch, ne, wir reden ja gerne über das Essen, da habe ich Wildschwein gegessen aus diesem Odenwald. Es gab Forelle und das alles in einem wunderschönen Biergarten mitten im Wald. Da bin ich dann hängen geblieben, bevor ich zurückgegangen bin.
Michi, ich bin glücklich für dich.
Wildschwein,
das
Alter.
Ist, das Bio, ist schon
Bio-Wild.
Vor allem nachdem, also das Belohnungsprinzip wieder. Ich meine, das klang ja jetzt eigentlich es klang jetzt nicht nach einer Tortur oder so, weil es ja auch wirklich von Höhepunkten gespickt war, aber sowas ist natürlich dann ein toller Abschluss eines solchen Tages, wenn es dann so langsam dunkel wird. Also ja, ich bin neidisch und freue mich auf dich. Das zweite ist stärker der Fall.
Ja. Nein, es hat einfach eine tolle Atmosphäre dann. Also dieser Philosophenweg und dann oben der Berg mit diesen alten Ausgrabungen und diesen Ruinen und diesem Nazi-Freilichtmuseum ist beeindruckend und es ist eine tolle, abwechslungsreiche Wanderung, die man auch auf den ganzen Tag ziehen kann, wenn man es gemütlich macht. Und toll ist dann auch wieder ein Rückweg, also wenn man das so macht wie ich, also wie immer generalstabsmäßig geplant und es ist schon dunkel, wenn man durch den Wald zurückläuft, nehmt euch eine Taschenlampe mit oder guckt, dass ihr genug Akku habt im Handy. Also die Wege sind toll ausgeschildert, da geht keiner verloren, aber im Dunkeln ist halt im Dunkeln. Ne? Dunkel, Michi ganz allein im Odenwald, war schön. Ich hatte ein bisschen Abenteuer, aber dann hörst du irgendwann, wenn du den Berg wieder runterläufst, durch diese Waldwege, hörst du dann so langsam wieder die Stadt, die auch am Abend lebt. Ne? Du hörst, wie die Leute durch die Gassen gehen und du triffst dann wieder auf diesen Philosophenweg und gehst den Schlangenweg runter. Den Schlangenweg, das sage ich dazu, der ist so phänomenal, das ist auch wieder so, ich habe ja vorhin von diesem Garten, von diesem Obstgarten erzählt, dieser Weg schlängelt sich, gemäuert, der ist so, du hast so links und rechts teilweise gehst du wie durch Gräben durch, die hochgemauert sind, also hast manchmal beeindruckendes, falsch, aber bedrückendes Gefühl, weil du halt so durch so einen Graben durchgehst, dann öffnet sich das aber auch wieder und du guckst wieder auf die Stadt und dann geht's mal steil und also allein der Schlangenweg ist schon ein Erlebnis und der ist dann unten so steil, weil ich ja gesagt habe, über den ist man halt 5 Minuten dann oben auf dem Philosophenweg und im Wald. Ne, da geht dann halt am Ende ist das steil, aber ja. Dadurch durch das Steile ist man ruckzuck halt unten wieder in der Altstadt an der alten Brücke. Und das ist diese Brücke. Also die alte Brücke ist gar nicht so alt, die ist so oft zerstört worden. Ich glaube, das ist die 7. oder 8. Brücke, die da steht. Das waren halt früher immer so Holzbrücken mit so Dächern, ne, auch so überdacht. Jetzt die neue Brücke ist so 200-300 Jahre alt und wunderschön gemacht. Und die ist abends natürlich toll, die ist voll, aber es ist trotzdem toll, weil da ist dann der Blick auf das Schloss, auf das beleuchtete Schloss. Leute sind da, sitzen rum, es sind immer Musiker da. Ich kam gerade an als einer, ein richtig toller Musiker und seine Freundin oder die Sängerin dazu, die haben Oasis Wonderwall gesungen auf dieser Brücke und irgendwann singt halt diese ganze Brücke mit. Und da hast du halt dieses International, was du über die Studenten und Touristen hast. Ne? Du hörst Russisch, Englisch, Französisch, Holländisch, du siehst Japaner, Leute von den Philippinen, Afrikaner, Leute aus Amerika. Jetzt sind jetzt gerade keine Touristen, sondern Leute, die da studieren, ne? Zu Corona-Zeit, klar. Die einfach in der Stadt sind und die da zusammen abhängen. Und dieses Romantikgefühl, das schließt sich so ein bisschen so dieser Romantikkreis. Und da werde ich ja dann auch schwach, wenn so die ganze Welt zusammen da sitzt und singt irgendwie. Mal schräger, also wenn ich mitsinge, und mal schöner, ne? Und das war echt so ein bewegender Moment. So irgendwie, du kommst von dieser Wanderung mit zwei Radler im Kopf und Wildschwein im Bauch, kommst du quasi da runter, ne, durch diese Schlangengasse, du kommst am Neckar an und dann diese Atmosphäre, die war einzigartig. Und die trägt sich dann so auch in die Altstadt rein. Es gibt dann in der Altstadt direkt am Neckar, so diese unteren Gassen, das ist dann so wirklich Partymeile. Da sitzen dann abends auch draußen, du kannst draußen essen, du kannst draußen trinken, es spielt sich im Sommer alles draußen in diesen Gassen und diesen Straßen ab. Es ist toll, du läufst durch dieses Stimmen- und Sprachgewirr, du hast so alte Kneipen noch so aus Studenten, also die Studentengeschichte in Heidelberg, die ist natürlich groß, ne, und deshalb hast du noch so alte, urige Studentenkneipen, die es schon seit hunderten von Jahren gibt. Du hast aber auch so eine Pop-Art-Kneipe aus den 60ern, ne, so 68er-Bewegung, die steht unter Denkmalschutz, und hast tolle Restaurants für alles, ne, also du hast Fressbuden, unfassbar viele Eisdielen. Ich habe ein fantastisches Bio-Eis gegessen. Joghurt Holunder, da bin ich aus dem Sattel. Da gab es auch Spaghetti-Eis, aber ich habe Joghurt Holunder gegessen. Das war toll.
Geil, Holunder, super, super.
So Holundersaft und Joghurt-Eis war super. Und also ist für alle was dabei. Und manche haben die Tische draußen, sind auf den Tischen in diesen Gassen. Diese Gassen sind immer so toll beleuchtet. Die haben nicht so ein Trinkhallenlicht wie viele andere Städte, sondern so ein bisschen so ein wärmeres Licht. Und dann hast du auf diesen Tischen noch so kleine Leuchten oder Kerzen, die dann brennen. Und es gibt natürlich so eine ganz besondere Abendatmosphäre in diesen Gassen dann. Ich habe sehr gut gegessen. Das will ich noch droppen, muss man wirklich sagen, weil es so toll war. Im Art Hotel, das ist auch in der Nähe von der Plöck, das ist das Art Hotel, und da gibt es das Restaurant Roma, das ist auch in so einem Innenhof drin. Wer es ein bisschen feiner möchte, wow, das war gut, also als Gegenpart zum Falafel. War das und zum Wildschwein war das ein tolles Essen da, und auch da genau in der Ecke, also diese Plöck, wo dieser Zuckerladen ist, das fand ich abends eigentlich so, ja, das waren fast meine Lieblingsmomente, wenn du nach einem guten Essen oder nach einem Kaltgetränk irgendwie nach Hause in dein Hotel läufst und die Gassen sind so beleuchtet, sind so eng, ab und zu läuft, begegnet dir jemand, alle sind meistens freundlich oder sagen noch Hallo. Du hast so eine ganz ruhige, warme Atmosphäre. Du kommst an der großen Universitätsbibliothek vorbei, die auch um 23:30 nachts noch offen ist. Du kannst da noch reingehen, du kannst ins Foyer gehen. Du kannst wirklich da rein, kannst es anschauen, die Universität. Schaut sie euch an. Ne? Diese Gebäude sind von außen toll, aber von innen, die Aula ist ein Hammer. Dann gibt's das Studentengefängnis, der Studentenkarzer. Das steht in jedem Reiseführer, da sind so die Dinger drin, das könnt ihr euch nachlesen. Das ist toll. Und also alles rund um die Uni. Und wenn man dann so entlang läuft, nochmal durch die Stadt und sie nochmal so fast manchmal so allein genießt, das waren ja wirklich so meine Lieblingsmomente da in diesem Heidelberg.
Herrlich. Ja, ich will da hin. Ich will da hin, weil das, also es fasst halt viel zusammen, ne? Eine gewisse Beschaulichkeit, trotzdem irgendwie kein Verzicht auf Sachen, die jetzt irgendwie auch, sag ich mal, wie soll man sagen, also die auch schnell gedacht sind oder vorne sind, so im Denken, sei es jetzt essensmäßig oder so. Also man hat jetzt irgendwie keine, also es ist jetzt irgendwie nicht eine Beschaulichkeit für den Preis, dass man auf irgendwas verzichten müsste. Man hat die Natur sehr nah. Und ja, man kann auch was entdecken, irgendwie sicher. Ich meine, du hast es ja anscheinend geschafft, sogar in Heidelberg in Gefahr zu geraten, weil du irgendwie im Dunkeln durch den Wald gelaufen bist. Aber das muss man auch erstmal hinkriegen.
Bisschen Adventure musste sein.
Ja, das hast du dann auch.
Ich habe natürlich auch die falschen Schuhe an, aber das ist eine andere Geschichte, die erzähle ich dann.
Ja, das machen wir dann in der nächsten Folge mit den größten Scheiter, wenn wir scheitern oder so. Wie man in Heidelberg sich verletzen kann, da muss man auch erstmal hinkriegen anscheinend. Obwohl da
ist nein, es ist nichts passiert. Es ist nichts passiert. Ich konnte mich noch rechtzeitig auffangen.
Das ist so gut. Nee, aber es klingt toll. Und also geil. Also ich will dahin. Ich will dahin.
Das ist es auch. Und vor allem noch ganz kurz zum Schluss. Es ist klar, man kann das an einem Wochenende machen. Ne? Also das ist schon für ein Wochenende einfach traumhaft. Es ist für einen Tagesausflug traumhaft. Aber Heidelberg als Ausgangspunkt für so vieles, du kannst auch eine ganze Woche hin. Ne? Also weil du hast noch so viel Sachen, über die ich jetzt gar nicht untergebracht habe. Ne? Du hast verschiedene Museen, Kurpfalzmuseum, klar, so Standardmuseum, tolles Museum, die Sammlung Prinzhorn. Ne, das will ich noch kurz, das ist eine Ausstellung von Kunstwerken psychisch kranker Menschen, so aus der Zeit von ja 1900, 1920, die hat ein Arzt gesammelt und da ausgestellt und du, das ist so berührend, ne, wie halt Menschen, die psychisch krank waren und es gab ja noch nicht viele Medikamente zu der Zeit oder das war noch alles noch nicht so erforscht, wie die sich künstlerisch ausgedrückt haben, was diese Kunst weltweit auch für ein Aufsehen gesorgt hat, das findet man alles in der tollen Sammlung Prinzhorn zum Beispiel. Also sowas hast du auch noch. Da hätte ich auch noch 10 Minuten drüber reden können. Du hast einen Zoo, du hast einen botanischen Garten, du hast einen Königsstuhl. Also wenn man mit der Familie unterwegs ist, da ist ein oben auf dem Königsstuhl, das ist so der höchste Punkt. Da fährt man auch mit dieser Bergbahn hin. Man kann nämlich nicht nur zum Schloss fahren, sondern auch ganz hoch auf den Berg. Tolle Aussicht wieder. Da hast du dann noch einen Park für Kinder. Du hast noch dann drumherum, ne, was ich sagte, du hast die Bergstraße. Also da sind ein Ort nach dem anderen, so Fachwerkorte. Du kannst in die Pfalz fahren, ne? Wir haben dir die Folge über die Pfalz. Das ist auch nur eine Stunde weg, ne? Kannst einen Ausflug, einen Tagesausflug in die, an die Weinstraße machen, Weinprobe machen oder sowas, ne? Du hast das Schloss in Schwetzingen, das ist 10 Minuten weg. Da, am besten nimmst du dein Fahrrad, fährst über die Felder. Du kannst dort noch, weil das Klima toll ist, noch Wassermelonen kaufen und Artischocken. Wir sind in Deutschland im August, du kaufst Artischocken und Wassermelonen, ne? Ja. Habe ich gesehen. Mit dem Fahrrad rüber nach Schwetzingen, ein traumhaft barockes Schloss mit einem Schlosspark, wo englischer Garten auf französischen Stil trifft und alles mögliche, also wunderschön im Wasser spielen. Also das sind nur so ein paar Sachen. So drumherum, ne? Natur, andere Städte und Heidelberg als Ausgangspunkt und das noch als eine der jüngsten Städte Deutschlands mit den jüngsten Einwohnern, also Freiburg und Heidelberg durch die Unis, sind trotz großer Geschichte, trotz all der Schönheit, junge, moderne Städte, wo du alles haben kannst und ihr merkt daran, ich bin genauso begeistert wie Mark Twain, wie Goethe, wie William Kate und wie all die anderen 13 Millionen Leute, die jedes Jahr dorthin fahren. Ich kann das nur wirklich empfehlen, Heidelberg und diese ganze Kurpfalz drumherum auch zu entdecken und da Zeit zu verbringen. Gerade jetzt in diesem Sommer und Herbst 2020, da kann man lange hinfahren, da hast ein gutes Klima und wie gesagt, da gibt's auch viel Alternativen, wenn es einen Tag mal regnet.
Ja, ich denke auch, dass nach royalen Pärchen und amerikanischen Schriftstellern es auch angebracht war, dass du jetzt auch mal dahin fährst.
Jetzt wurde höchste Zeit, Jochen.
Ich denke, das ist jetzt so, ich sehe jetzt gerade so vor mir, wie irgendwie, du hast ja am Anfang Champions League erzählt, Champions League Niveau dieser Stadt. Wenn jetzt so auf dem Pokal nach all den Namen jetzt so dein Name rauf graviert wird, Michael Dietz war da. So, das ist schon stark. Nein, aber wirklich, das ist ja völlig unangebracht, was ich da sage, weil es einfach schön ist. Du bist von Köln da nicht mal, was, 2 Stunden hingefahren?
Ja, also Zug, Anreise von Köln, 2 Stunden von überall, ob du jetzt aus Leipzig, aus Krass. Berlin ja. oder wo auch immer, aus Hamburg, aus München kommst. Es liegt halt einfach in der Mitte Deutschlands. Es ist gut erreichbar mit dem Zug, es ist gut erreichbar mit dem Auto. Also von daher liegt es perfekt für ein langes Wochenende, für eine Woche oder vielleicht auch, wenn man auf der Durchreise ist. Also viele machen das auch, als wenn man aus dem Norden kommt, wenn man als Zwischenstopp, weil du hast auch Campingplätze, du kannst mit einem Wohnmobil da vorbeifahren, wenn du zum Beispiel nach Norditalien willst oder so, machst halt einfach mal einen Zwischenstopp in Heidelberg.
Ja, super. Also ich sehe einfach kein Problem, es sei denn, man rennt nachts ohne Taschenlampe durch den Wald. Ansonsten scheint es einfach zu einfach und zu convenient wieder zu sein. Wundervoll, ja, toll. Also es war bei mir tatsächlich dieser mit so ein paar Bildern, klassischen Bildern im Kopf behaftete Ort, wo ich mal hin musste sozusagen, der jetzt für mich aber wesentlich konkreter geworden ist und auch noch reizvoller und wundervoll. Ja, vielen Dank.
Sehr, sehr gerne. Also es gibt ja Orte, über die man sehr, sehr gerne spricht und da muss ich sagen, da habe ich mein Herz an Heidelberg ein bisschen verloren.
Ach schön, das freut mich, dass du eine gute Zeit hattest.
Ja, und so romantisch, ne? Wann bin ich denn mal romantisch, Alter?
Ja, ich war auch irgendwie verstört. Also das, wie gesagt, du hast ja ein paar Vorwürfe gegen mich untergebracht, dann ist ja in dem Sinne noch alles in Ordnung, aber das war irgendwie schon, also da war schon, also das ist schön, ja. Also war es richtig angefasst, ja. Ja. Schön. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr werdet Bilder und ein paar Worte von Michael auch auf unseren Social-Media-Kanälen finden, auf Instagram, auf Facebook und auch auf unserem Blog, wo das alles nochmal aufgearbeitet wird mit Bildern und so weiter. Und lasst uns gern weiterhin wissen, was ihr macht, was ihr über Heidelberg denkt, über die Folge, ob ihr da schon mal wart, andere Tipps habt oder das bestätigen könnt oder was auch immer. Meldet euch bei uns. Wir freuen uns über alles. Und wünschen euch erstmal eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Michael, nochmal vielen Dank. Ich war gerade eine Stunde im Urlaub und das,
das freut mich.
War das Beste, was ich hätte mit meiner Zeit machen können. Vielen Dank dafür und ich sag schon mal tschüss und überlasse dem Künstler die letzten Worte.
Ich will gar nicht so viel sagen, ich habe schon so viel geredet. Euch, wo ihr seid, alles Liebe, alles Gute, danke fürs Hören, bleibt uns treu, empfehlt uns weiter und bis bald.
Adios.
Reisen, Reisen. Der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.